Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Ostern steht vor der Tür. Für viele bedeutet das 4 Tage frei.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Das verlängerte Osterwochenende verbringen viele Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer im Tessin. Erfahrungsgemäss braucht man an Ostern aber viel Geduld, bis man in der Sonnenstube der Schweiz ist. Die Frage stellt sich darum, wieso tun sich das immer und immer wieder alle an? Der diese Frage beantworten kann, ist der Verkehrspsychologe Gianclaudio Casut. Gianclaudio, wir als Bündner sind mit der Situation ja bestens vertraut. Stau am Gotthard und es geht nicht lang. Und bei uns in Graubünden ist die Ausweichsroute über den San Bernardino verstopft. Du befasst dich als Verkehrspsychologe immer wieder mit so Situationen. Darum zuerst mal eine Frage, auch wenn sie vielleicht ein bisschen banal tönen mag. Wie entsteht überhaupt Stau?
Also vielleicht kurz zu deiner Einleitung. Du hast ja gesagt, warum stehen wir alle Ostern vor dem Gotthard im Stau und wieso tun wir uns das immer wieder an? Ich glaube, darauf gibt es nicht wirklich eine psychologische Antwort, sondern das muss sich jeder selber fragen, weil jeder weiß, wenn er ins Tessin fährt in Ostern, dass nicht nur jeder Deutschschweizer ins Tessin will, sondern auch noch viele andere vom Norden unbedingt möchten das erste Frühlings-Sommergefühl spüren und darum in das Tessin oder nach Italien pilgernd und halt den Gotthard oder die Alpen ein Nadelöhr bildend. Du hast es richtig gesagt, wir im Bündnerland erleben das dann auch. Der San Bernardino ist dann auch irgendwann voll. Das war also die Ausweichroute gewesen. Bis vor ein paar Jahren hat das eigentlich auch relativ gut geklappt mit dem Ausweichen. Man hat dann zwar mehr Kilometer zurückgelegt, aber ist mehr oder weniger staufrei ins Tessin gekommen. Das ist Schnee von gestern. Mittlerweile steht man sicher in jedem Tunnelportal in Ostern mehrere Stunden im Stau und trotzdem machen es alle. Ja, du hast gefragt, warum Stau entsteht. Ich habe es, glaube ich, schon so ein bisschen einleitend gesagt. Wenn es wo ein Nadelöhr gibt und zu viel durch das Nadelöhr durchwendet, dann gibt es logischerweise Stau. Das ist wie wenn man ein nicht mehr so gut abfließendes Siphon hat und oben Wasser reinlaufen lässt, füllt sich der Wasserdruck auch irgendwann mit Wasser, weil halt unten nicht genug Wasser raus kann. Das ist quasi der Stau, der sich bildet. Und Stillstand haben wir logischerweise dann, wenn dann der Siphon überläuft. Also man hat quasi ein strukturelles Problem, weil viele Leute wollen von Norden in Süden, also was die Löcher durch die Berge zulöhnt. Man kann da einfach nicht so viel durchlassen, wie durchwendet in der Zeit, wo die Überwügung da.
Was gibt es denn sonst noch für Faktoren, die zu Stau führen? Es gibt ja auch den sogenannten Phantomstau, wo eigentlich gar kein Unfall oder so ist und trotzdem gibt es Stau.
Richtig. Der entsteht eigentlich, also der Stau, die Staubildung ist immer ein Problem von der Infrastruktur, die zu klein ist, aber auch der Faktor Mensch spielt eine Rolle. Der Phantomstau, ich glaube, der kommt auch zustande, wenn man eine Infrastruktur hat, die schon eine gewisse Kapazitätsgrenze erreicht. Und dann spielt quasi ein Lenker eine grosse Rolle. Und zwar der Lenker, der ein bisschen zu fest als für die anderen annehmbar bremst hat. Weil dann entsteht so wie eine Kettenreaktion. Jeder bremst dann noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Der, der eigentlich der Erste war, der ein bisschen zu viel bremst hat, der merkt von dem Phantomstau nichts. Weil der fährt vorne dann weiter, aber das Domino, der Dominoeffekt, der ausgelöst wird, führt dann irgendwie beim 30. Lenker, der stark abbremst, zu so einem starken Abbremsen, dass der stillsteht und dann haben wir quasi den Phantomstau. Dann stehen die hinterfolgenden Fahrer, stehen dann quasi eben auch im Stau und alle fragen sich, wie, warum, wieso da? Da ist ja gar nichts und irgendwann löst sich der Phantomstau dann auch wieder auf. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass ohne eine kritische Infrastruktur der Phantomstau entsteht. Wieso glaube ich das? Weil Wenn wir in einem Fahrzeug sind und mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs sind, dann haben wir so eine Wohlfühlzone. Abstand zwischen den einzelnen Fahrzeugen muss eine gewisse, ja, gewisse Meter haben. Wenn die Geschwindigkeit mit dem zur Verfügung stehenden Abstand eben nicht mehr stimmt, dann fange ich an, unsicher werden und fange an, bremsen. Und je nachdem, was ich für eine Person bin, für einen Charakter habe, bremse ich dann eben unter Umständen ein bisschen zu fest. Und ja, so wird dann quasi eben irgendwo die Fläche teer, die zur Verfügung steht, irgendwann auch zu einer kritischen Fläche, weil sie halt nicht genügend gross ist und wir nicht vier Spuren haben, sondern nur zwei Spuren. Die Schweiz ist ein, würde ich sagen, ein Vermögensland und es gibt einen nicht kausalen Zusammenhang, aber einen korrelativen Zusammenhang zwischen dem Reichtum von einem Land und Menge an Fahrzeugen, an immatrikulierten Fahrzeugen. Und da ist natürlich die Schweiz in doppelter Hinsicht ein bisschen prädestiniert, weil die Schweiz ist klein und reich und hat dementsprechend sehr viel Fahrzeug, zugelassene Fahrzeug. Und man hat beispielsweise im Jahr 2000, haben sie mal rausgelesen, hat man 8000 Staustunden gehabt. Im Jahr 2019 sind es 30.000 Staustunden gewesen. Wenn man das einmal sich überlegt, oder? Was hätte das gebraucht? Ein Ausbau von der Schweizer Strasse. Wir haben ja kürzlich über den Ausbau von der Autobahn abgestimmt, ist abgelehnt worden. Befürworter haben natürlich gefunden, es würde den Stau reduzieren. Und das ist natürlich ein Witz, weil wenn man sich überlegt, dass quasi der Ausbau von der Autobahnen einfach nur das Problem ist, woanders her verlagert. Die Staustunden werden durch das nicht reduziert. Die werden einfach woanders her verlagert. Man hätte im Prinzip müssen zum der Zunahme von der Fahrzeugzulassung gerecht werden können, hätte man quasi jede Straße, also wenn es eine doppelspurige Straße ist oder eine doppelspurige Autobahn, hätte man mindestens ein Fahrstreifen ergänzen müssen. Auf jeder Straße in der ganzen Schweiz. Zum können den Stau auf dem Niveau behalten vom Jahr 2000. Stau ist ein volkswirtschaftliches Problem. Jährliche Kosten, die durch Staustunden entstehen, schätzt der Bund auf 3 Milliarden.
Jetzt generell ist ja vor allem immer wieder zu beobachten, dass gehupt, geflucht wird und vor allem beim einen oder anderen Staufahrer oder Staufahrerin Sicherungen durchbrennen. Warum gehen im Straßenverkehr bei vielen die Emotionen so hoch?
Ich glaube, das ist ein bisschen auch ein gesellschaftliches Phänomen von der heutigen Zeit. Alles muss schnell gehen, alles ist kalkulierbar, alles ist berechenbar. Wenn ich von A nach B fahre, dann kann ich heutzutage mit Online-Informationen schauen, wie lange ich habe, unter Berücksichtigung auf dem Stau vorkommen. Jetzt fahre ich von A nach B, schaue schnell bei Google Maps nach, okay, 35 Minuten, gehe von diesen 35 Minuten aus. Dummerweise ist aber in der Zwischenzeit hat die Verkehrsdichte zugenommen. Das geht länger. Ich gebe es auch im Navi ein. Da zeigt es immer mehr an. 35 Minuten, 37 Minuten, 39 Minuten. Ich weiss, jetzt komme ich schon zu spät. Und dann ist man natürlich schon leicht genervt, weil man hat ja irgendwie sich die 35 Minuten, ja, einkalkuliert. Kommt jetzt schon zu spät. Will nicht zu spät kommen. Und dann muss man natürlich seinen Frust, seinen Ärger, wo man erlebt, muss man dann irgendwo ablassen. Und ich glaube, das kann man in einem Auto dann sehr gut bei anderen Autofahrern, weil man fühlt sich durch die Karosserie, durch das Käfig, sage ich jetzt mal, fühlt man sich irgendwie geschützt. Aber wenn man sich sieht, man ist irgendwie geschützt und dann lässt man den Dampf noch gern einem anderen ab und hupt den an oder gestikuliert mit den Händen, flucht vor sich hin. Ja, und je nachdem, auf wer man trifft, einer, der halt in einer ähnlichen Situation ist, wo ähnlich hitzig drauf ist, kann das dann auch ab und zu mal eskalieren.
Was hast du für Tipps für Autofahrerinnen und Autofahrer im Stau, damit eben damit sie die Nerven könnt beruhigt, also ruhig behalten und nicht so sich so von den Emotionen leiten lassen?
Ja, also ein gutes und praktisches Beispiel. Das hat man vor einigen Jahren hat das noch praktisch nicht jedes Auto gehabt. Heutzutage verfügt jedes Auto über eine Freisprechanlage, über ein gutes Info-Entertainment, wo man problemlos jemandem kann anrufen kann. Das ist erlaubt. Muss man nicht das Handy in die Hand nehmen. Also man kann eigentlich den, wo am Warten ist, kann man informieren, dass man zu spät kommt. Das löst sicher so eine gewisse Anspannung. Anders, wenn man jetzt unverhoffte Dinge in den Stau kommt, wo es tatsächlich einen Unfall gegeben hat, oder man das noch nicht weiß, kann man sich ja auch vergegenwärtigen, okay, gut, ich stehe jetzt zwar im Stau, das ist zwar ärgerlich, ich komme sehr wahrscheinlich ein paar Minuten zu spät, aber ich erreiche mein Ziel noch. Vermutlich da vorne hat es ein paar andere Leute, die den Stau zwar verursacht haben, die aber unter Umständen verletzt sind, die erreichen ihr Ziel, das sie eigentlich einmal bei Fahrtantritt sich vorgenommen haben, erreichen sie nicht. Vielleicht müssen sie sogar ins Spital, vielleicht muss aber auch nur einfach jedes Auto abgeschleppt werden, aber dann ihr Tagesprogramm oder kommt ziemlich anders durcheinander als mein eigenes und so kann man so ein bisschen Perspektivenwechsel übernehmen und sich vielleicht sagen, ja, okay, Verspätung scheisst mich an, macht mir keinen Spass, aber anderen oder denen, die vielleicht auch den Stau verursacht haben, denen geht es noch viel schlechter. Hoffentlich sind sie nicht allzu schwer verletzt. Und ich glaube, dann kann man so den eigenen Unmut wieder ein bisschen relativieren.
Wie gehst du persönlich mit Stau um?
Ja, glaube menschlich. Ich reg mich auch auf. es ist auch so, dass ich mich häufig frage, Gott, nochmal schon wieder Stau. Man kann nie herfahren, ohne dass man einmal im Stau steht. Ganz ehrlich gesagt, brauche ich auch bewusst die öffentlichen Verkehrsmittel, je nachdem, für welche Fahrzwecke von A nach B gehen, entscheide ich mich ganz klar für den Zug, gerade jetzt Tessin. Da würde ich sicher egal ob Ostern oder Pfingsten, da würde ich grundsätzlich den Zug nehmen, weil die Verbindungen sind sehr schnell, sehr gut, der Zug ist sehr bequem. Man ist im Auto auch lang unterwegs, im Zug hat man ähnlich lang, aber man kann etwas mit der Zeit anfangen. Also ich sehe in den öffentlichen Verkehrsmitteln den Nutzen von der Zeit, die ich zur Verfügung habe, der ist wesentlich besser als im Auto. Aber ich verliere dort so ein bisschen die Privatsphäre. Wenn ich natürlich nicht ein Fahrziel habe, wo gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, dann logischerweise präferiere ich dann auch das Auto oder wenn ich etwas transportieren muss. Aber ja, wenn es irgendwie möglich ist oder man es organisieren kann, dann gehe ich auch sehr gerne mit dem Zug. Wohlgemerkt möchte ich betonen, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Autofahrer. Also es ist nicht so, dass ich finde, man soll aufhören, Autofahren. Aber einer von der Hauptgründen, gerade für Tessin oder auch Bündnerland, ist, dass es einfach zu viel Verkehr gibt auf Schweizer Strassen. Und darum ich dann ausweiche auf öffentlichen Verkehr, weil dort bin ich zwar vielleicht in einem vollen Zug, aber sicher nicht im Stau. Das finde ich doch noch ein bisschen angenehmer als der Stau.
Chantal, ich danke vielmals für das spannende Gespräch und ja, hoffe auf zukünftig weniger Stau für dich.
Sehr gern geschehen, mich gefreut. Danke auch fürs Interview.
Das Gespräch hat auch mir die Augen geöffnet und ja, auch ich muss zugeben, dass ich mich sehr oft im Straßenverkehr aufrege. Vor allem, wenn ich in den Stau fahre. Am Schluss ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man unfallfrei am Ziel ankommt, auch wenn man ein paar Minuten zu spät ist. Mein Name ist Fabio Schmidt. Schönen zusammen und bis zum nächsten Mal.
Bienen können rechnen. Die Biologin Scarlett Howard und ihr Team haben 2019 eine Studie publiziert, wo sie beschreiben, wie Bienen Mengenunterschied errechnet und sogar Addition und Subtraktion beherrschen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.